Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Hola a todos, hier ist wieder Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ich bin Nils Kern, bei mir ist wie immer Alex Trujka von
Hola,
Barca Welt.
Buenas, Hola, buenas, servus.
Geht's dir gut, Alex?
Alles gut, alles gut.
Alles gut, alles gut.
Ja, Picke-packe volle Sendung. Ich freue mich.
Wir hatten eine englische Woche, 6. Spieltag, jetzt am Wochenende war der 7. Spieltag. Wir blicken in dieser Folge auch ein bisschen natürlich ganz kurz auf die Champions League und ich habe gehört, am nächsten Wochenende wird wieder gespielt, wieder Spitzenspiel, wieder mit Real Madrid Beteiligung. Läuft bei den Königlichen. Aber Alex, ich möchte diesen Podcast nochmal wieder mit einem kleinen netten Kommentar beginnen, der mich sehr gefreut hat. Vielleicht bisher meine Lieblingsbewertung bei applepodcast.de, das war der User Dandelöwe. Also vielen Dank an die Person. Der hat geschrieben, sehr fundierter und launiger Podcast über alle La Liga-Vereine zwischen, Achtung, Andalusien und Zaragoza. Also von A bis Z ist anscheinend irgendwie alles dabei für den User. Und weiter, Nils und Alex haben ein enzyklopädisches Wissen, was den spanischen Fußball betrifft. Und es macht einfach Spaß, den beiden zuzuhören. Prädikat in Großbuchstaben. Empfehlenswert.
Ui. Schön, ne?
Das kann man sich doch mal anhören. Ja. Enzyklopädisch, das lasse ich jetzt mal so da stehen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sofort sagen kann, wer 1986 Meister wurde. Mhm. Wahrscheinlich war es Real Madrid in den 80ern.
Aber, was hast du dem User bezahlt für seinen Kommentar? Hast ein paar Euro springen lassen,
ist,
ne?
Der Huni ist raus.
Ja. Aber, ja. Hat sich
es
gelohnt.
Hat sich ja gelohnt. Ja, 5 Sterne gab es dazu.
Super.
Das tut ja gut, ja. Und so, liebe User, könnt ihr natürlich auch uns immer nette, da freuen wir uns, Bewertung dalassen. Auch gerne mal Fragen, auch auf Twitter oder Instagram, was wir so in die nächsten Folge vielleicht mit reinpacken sollen, wenn ihr da Fragen habt. Also Alex und ich, wir beantworten euch das gerne und bevor wir jetzt richtig loslegen, es gab nämlich einen großen Aufreger an diesem 7. Spieltag, habe ich noch einen Geburtstag am 30. September, Alex, 2012, ist also noch nicht so lange her, da hat eine Website das Licht des World Wide Webs erblickt. Was meinst du, welche könnte das sein?
Ich habe so eine Vorahnung, aber erzähl es uns den Hörern gerne.
Am 30. September 2012 ging endlich realtotal.de online. Das heißt nicht, dass wir jetzt als Team erst 7 Jahre alt sind. Es gab ja schon realmadrid.de vorher und so 2000 rum wurde das Ganze sogar als madridismo.de gegründet. Aber jetzt als unabhängiges, eigenständiges Magazin gibt es realtotal jetzt eben seit genau 7 Jahren und das ist ja eine schöne Zahl, freut mich auch sehr. Und ich habe dann mal geguckt, wie viele Beiträge es in diesem Zeitraum schon gab und die erste Zahl, die sagt jetzt noch nicht so viel aus oder 25.700 Beiträge, ja, das klingt viel. Aber wenn man das runtergerechnet pro Jahr, 3.600 und wenn man dann pro Tag durch 360 teilen will, das kannst du, glaube ich, auch rechnen schnell im Kopf, Alex. 3.600 durch 360.
Vielleicht?
10 pro Tag. Das ist doch mal eine schöne runde Zahl so auf die 7 Jahre gerechnet. Finde ich irgendwie, hat mir so meinen Morgen heute, made my morning.
Ja, herzlichen Glückwunsch, liebes Real Total, auch von meiner Seite.
Von Barca Welt an Real Total, das ist fair.
Ja. Nee, herzlichen Glückwunsch. Kannst du ja vielleicht eine kleine Yes-Torte anstecken mit so 7 Kärtchen, wenn du magst, ne?
Ja, stimmt. Wenn es die noch gibt, die Dinger.
Ja. Weiß ich gar nicht, ne?
So, machen wir
schön
mal gehen.
Schön.
Von was Schönem geht es jetzt zu etwas eigentlich Skandalösen an diesem 7. Spieltag in La Liga, denn es geht um Thema Videoschiedsrichter. Unser Aufreger des Spieltags hat an diesem Spieltag damit zu tun. Ich sag ja, bisher habe ich immer gesagt, dass in La Liga eigentlich der Videoschiedsrichter für mich ein bisschen besser funktioniert als jetzt vielleicht in der Bundesliga, auch weil ja die Fernsehbilder im Stadion gleich zu sehen sind, die Zuschauer wissen, was da vor sich geht und was da passiert. Aber gerade das wurde vielleicht gerade dem VAR am 7. Spieltag zum Verhängnis. Wir reden da von dem 2. Spiel an diesem Spieltag, das war Athletic Bilbao gegen FC Valencia. Mhm. Valencia hat da 1-0 in Bilbao gewonnen. Bisschen überraschend, aber das Tor, da wird es jetzt kompliziert.
Da wird es kontrovers,
denn wir haben sozusagen von der Szene, die dem 1-0 vorausgegangen ist, Cherry Schäfer das Tor gemacht, Maxi Gomez hat das Tor vorbereitet und bei ihm war die Frage, stand er jetzt im Abseits oder nicht? Und da gab es eben dann 2 Bilder mit einer Abseitslinie, die Entscheidung dann Wie sage ich das?
Vor allem, die sich widersprachen, die Bilder.
Widersprachen, ne? Ja. Genau. Auf dem einen Bild sah es aus, er war im Abseits.
Genau.
Das war falsch. Auf dem anderen Bild aber, auf dem richtigen Bild, war er nicht im Abseits. Genau. Und da ist das Thema dann, die Produktionsfirma, die die ganzen TV-Bilder aussendet an die Kanäle und auch dann im Stadion zeigt, auch dem Schiedsrichter zeigt, die hat eben ein falsches Bild verschickt. Da hat dann vielleicht der Redakteur irgendwie schnell die Linie händisch eingezeichnet, eben nicht exakt, sodass man dann auf diesen paar Zentimetern, es sind ja meistens Zentimeterentscheidungen, ja, dass da dann eine Fehlentscheidung kommuniziert wurde im TV und sprich die ganze Fußballwelt, alle Fans haben gesehen, hä, der Maxi Gomez ist doch im Abseits, sein Fuß ist doch klar im Abseitsbereich. Aber das war falsch. Genau. MediaPro hätte die Linie richtig ziehen müssen und das hat dann am Samstagabend dann der nationale Verband, die RFEF, das ist der DFB Spaniens, hat eben kommuniziert, dass diese Abseitslinie nicht kalibriert war, dass es da zu einer verzerrten Optik kam und dass das hat da mehr oder weniger in Aussicht gestellt, ob das vielleicht sogar jetzt zum wiederholten Male Absicht war von MediaPro, dass sie da eine falsche Linie gezogen waren. Ja. Immerhin, Alex, muss man sagen, das Spiel lief weiter, also es wurde nicht auf Abseits entschieden, sondern das Tor hat gezählt und das war ja auch legal im Endeffekt.
Genau,
also
es war es war die richtige Entscheidung, genau. Also die TV-Bilder, die die Zuschauer hatten, da denkt man, Maxi Gomez ist im Abseits, weil, wie du es richtig gesagt hast, ein Redakteur, denke ich mal, von MediaPro eben eine Abseitslinie gezogen hat, wo er dachte, ja, könnte ungefähr, da ziehe ich sie mal, sage ich mal, also nach Gutdünken sie irgendwo gezogen, aber das funktioniert ja nicht so, ne? Im War-Room wird ja das Lot gefällt an einer bestimmten Stelle und das Bild mit dem Lot, da sieht man, dass Maxi Gomez nicht im Abseits ist, also hat der Verband quasi am Samstagabend war es, glaube ich, quasi beide Bilder, hat einen Tweet und eine Pressemitteilung rausgehauen in einem Tweet und hat beide Bilder gezeigt, also links das MediaPro-Bild, wo Maxi Gomez vermeintlich das im falsche, Abseits sein soll, genau das falsche, und rechts das originale Wahrbild mit dem Lot und auf diesem Bild sieht man, Maxi Gomez ist nicht im Abseits, also das Tor war regulär, es hat ja auch gezählt, es war auch das Siegtor, aber eben der Aufschrei war groß, weil eben die TV-Zuschauer und damit natürlich dann auch die Journalisten, die das Spiel vielleicht am Fernseher coverten, dachten, es wäre ein Abseitstor gewesen und das Tor zählt ja. Also Aufschrei groß, Skandal in Spanien und ja, jetzt hat der Verband
die
Pressemitteilung rausgehauen. Und
genau, die geht da auch sehr offensiv voran, also dieses Unternehmen MediaPro ist eh schon immer so ein bisschen dubios. Real Madrid TV hat auch mal mit denen zusammengearbeitet und da vor kurzem die Zusammenarbeit beendet, auch wegen leichten Skandalchen, Bestechungsvorwürfen. Da gab es auch letztens bei Real Total einen Artikel, dass da wirklich irgendwie anscheinend Leute bestochen werden sollen, angeblich. Ne? Ich rede da nicht von Fakten. Und da jetzt eben auch die RFEF ein Kommuniqué rausgehauen, wo ich schon mal zitiere, die RFEF zeigt ihren stärksten Protest, weil unter anderem, in Anführungszeichen, unverantwortliches Verhalten da getätigt wird, eben indem so ein vielleicht nicht geschulter Redakteur da einfach händisch so eine Linie zieht und dann ist dann eben, wenn es um ein paar Zentimeter geht, dass dann so Fehlentscheidungen passieren und dann die Leute einfach was Falsches gezeigt wird und das kann einfach gar nicht sein. Ja. Und so gesehen, immerhin, das am Ergebnis hat es nichts geändert, zum Glück. Das Tor hat dann gezählt, aber das ist dann schon nahe am Skandal, wo man dann auch reden muss oder überlegen muss, war das jetzt eine bewusste Manipulation vielleicht von dem Redakteur oder war einfach wirklich, hat er das nur schnell gemacht, chaosmäßig, einfach mal grob gemacht, ohne dass man ihm da eine Absicht unterstellen muss. Ja. Das gilt es jetzt gerade zu regeln und die RFEF hat da in ihrer Mitteilung auch die, in Anführungszeichen, sofortige Kündigung so als Option erwähnt. Und,
als Drohung wahrscheinlich eher, ne?
Das kennt
man ja in Spanien, wird da gerne mal auf den Tisch gehauen. Es
brennt immer schnell lichterloh, ja. Also da muss jetzt erstmal dann das Unternehmen MediaPro sich hinterfragen, wie man da das Ganze als Produktionsfirma weiter dann stemmen kann und damit man eben auch dann die richtigen TV-Bilder rausgibt oder damit es da eben nicht zu solchen widersprüchlichen Bildern kommt, wo irgendwie Millionen Fans sehen, hey, der Maxi Gomez stand doch im Abseits, aber in Wirklichkeit war er nicht im Abseits. Also spannend, das für uns so der Aufreger des Spieltags, wo man schon sagen muss, das könnte jetzt noch weitere Folgen haben, eben auch, weil es schon vorher mit MediaPro Streit gab und sowieso RFEF, der nationale Verband und der Ligaverband LFP sind auch immer seit Monaten im Clinch, da die beiden Präsidenten Rubiales und Tebas, wer da ein bisschen in der Materie ist von euch Zuhörern, also es brodelt da weiter und irgendwie so richtig kommt Spaniens Fußball nicht zur Ruhe. Dabei gibt es eigentlich ganz schöne Sachen zu berichten und immerhin, wir haben ja eine sehr interessante Liga und jetzt auch einen Aufsteiger irgendwie auf dem zweiten Tabellenplatz und ein nicht überragendes Real Madrid am ersten Tabellenplatz. Also eigentlich gibt es viele schöne Sachen zu berichten, ja. Aber wir müssten da jetzt erstmal hiermit anfangen.
Genau. Naja. So,
Stichwort. Wir machen weiter.
Machen wir
chronologisch Barcelona?
Ja, können wir gerne machen.
Okay. Machen wir nach einer Pause.
Wir glauben ans deutsche Team. So sehr, dass wir uns auf eine verrückte Wette eingelassen haben. Die große Gustavo Gusto EM-Wette. Deutschland kommt mindestens ins Achtelfinale. Oder jede extra luftig Pizza, die zwischen dem 1. Mai und 15. Juni gekauft wird, geht auf uns. Einfach Bon aufbewahren und mitfiebern. Mehr auf pizzawette.de. Gustavo Gusto.
I want to do this song tonight for all the young people out there.
Meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dear John, I remember when we first met.
Von Pop bis Rock. Von Dance bis Klassik. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. Meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. MeinSportPodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf MeinSportPodcast.de.
Hier sind wir wieder. Wir fahren weiter mit Barcelona. Die Katalanen sind jetzt auch langsam wieder in der Spur, haben unter der Woche Villarreal mit 2:1 besiegt. Arbeitssieg. Und jetzt gab es eben, ist dann am Wochenende endlich diese schlimme Serie von 8-mal auswärts nicht gewonnen, ist sie jetzt endlich gerissen. Und dann bei Getafe, wo man ja auch gerne mal stolpert.
Da stolpert man ab und zu, ja. Endlich auswärts
gab es jetzt einen 2-0-Sieg. Ich weiß nicht, souverän. Es sind ja auch wieder ein paar Verletzungen hier und irgendwie nicht alles so rund gelaufen. Alex, wie hast du jetzt das Spiel in Getafe aber auch dann unter der Woche gesehen?
Ja, ich fange mal chronologisch an. Unter der Woche war einfach ein wichtiger, wichtiger Heimsieg. Es war ein Arbeitssieg. Sie haben nicht geglänzt, aber sie haben ihren Job erledigt. Das hat einfach die Lage ein bisschen beruhigt, weil es ist unruhig in Barcelona. Das kann man schon so sagen. Das trifft zu. Das spürt der Verein, das spüren die Spieler, das spürt der Trainer. Deswegen war der Heimsieg super wichtig gegen Villarreal. Noch wichtiger war aber der Auswärtssieg gegen Getafe, denn du hast es ja gesagt, auswärts lief es ja nicht. Sie haben ja in der Liga bis dahin noch kein einziges Mal gewinnen können in der Fremde. Ja. Es gab in 3 Spielen nur einen Punkt. Das ist natürlich zu wenig für Barca. Mhm. Dementsprechend standen sie da auch unter Druck. Getafe, super unbequemer Gegner generell, aber sie haben ziemlich souverän 2:0 gewonnen. Ich würde sagen, ein typisches Valverde-Auswärtsspiel. Mhm. Also sie haben natürlich wieder nicht begeistert, es war kein berauschendes Fußballfest, aber unter Valverde auswärts ist das eigentlich fast nie der Fall. Sie spielen ihren Stiefel runter. Wenn es nicht klappt, legt man der Mannschaft das natürlich negativ aus, weil man sagt, naja, da fehlt Leidenschaft und Einsatz und der Fußball ist nicht berauschend und dies und das und jenes. Aber in dem Fall haben sie es wirklich sachlich runtergespielt. Ja. Getafe war schwächer, als ich sie erwartet hätte. Also sie sind ja eh auch nicht so spielerisch das beste Team, aber ich fand, sie waren so kämpferisch und von der Intensität her irgendwie ja, nicht so auf der Höhe wie sonst. Bisschen zahnlos, bisschen ja, nicht so stark wie sonst, vor allem daheim sind sie ja super unbequem, sie haben natürlich wieder viel gefoult, es war wieder dieses typische Getafe-Heimspiel, wo sie dich nerven, ne? Kleine Fouls, dreckig einfach, aber Barca hat das tatsächlich mal gut gemacht, hat die Lage beruhigt.
Luis Suarez auch mal wieder geknipst.
Ganz wichtig, nämlich nach Vorlage von Marc-André Ter Stegen im Libero Mode hat er einen Ball vorm 16er mit der Brust abgefangen, hochgeguckt kurz, aus dem Augenwinkel gesehen. Suarez ist in der gegnerischen Hälfte quasi auf Höhe mit dem letzten Abwehrspieler, hat einen super langen Ball gespielt mit seinem linken Fuß, also das Ding ist ja Rechtsfüßer, mit dem linken Fuß eine libero-mäßige Vorlage auf Suarez gespielt, der dann den Torhüter überlupft hat. Richtig gut. Ne? Die Gazetten sind jetzt voll davon, von wegen Spielmacher-Test Degen und dergleichen. Also schon eine schöne Sache. Ne? Soll man natürlich nicht so hochhängen, mein Gott. Ein langer Schlag vom Torhüter, mein Gott, passiert tausendmal. Aber ein Assist für einen Torhüter ist halt einfach sehr selten. Und deswegen wurde Ter Stegen hochgejubelt, auch weil er Barca vom Rückstand rettete. Also Getafe war nicht gut, aber eine super Chance beim Stand von 0-0 hatten sie. Ja, Ter Stegen wieder klasse reagiert, kam gut aus dem Tor raus, hat den Winkel verkürzt. Oh. Ja, also Ter Stegen der Gewinner des Spiels. Suarez hat sich ein bisschen rehabilitiert, der war ja richtig schwach die letzten Wochen.
Ter Stegen hat gewonnen, Suarez auch, aber ihr habt auch wen verloren. Also unter der Woche schon, jetzt noch Longley hat gelb-rot gesehen gegen Getafe und eben Dembélé, Messi, Fati. Wie sieht's da aus?
Genau, die Verletzten, es geht einfach weiter mit den Verletzungen. Messi hat ja wieder Beschwerden, fiel schon gegen Villarreal aus. Da ist es diesmal sind es die Adduktoren, also da ist es ein Diskomfort, also es ist keine Adduktorenzerrung oder dergleichen, sondern einfach nur so eine halbe Vorsichtsmaßnahme, aber es kommuniziert Barca auch nicht, das machen sie in letzter Zeit, beziehungsweise seit dieser Saison ständig, das ist ziemlich nervig, dass sie keine Ausfallzeit benennen, dass sie manchmal auch nur vage umschreiben, was eine Verletzung betrifft, dass sie sie nicht genau benennen. Dadurch
das kenne ich von den Königlichen.
Ja, dadurch weiß man auch nicht genau, was los ist, wie lange ausfällt. Das gleiche bei Fati, der war jetzt kurzfristig, ist aus dem Kader fürs Getafe-Spiel rausgenommen worden. Auch hier Diskomfort, man weiß nicht, wie lange fällt er aus. Und Dembélé, seufzt. Es ist täglich grüßt das Murmeltier. Er hat die Seuche, beziehungsweise man weiß halt nicht, inwiefern ist es Pech, inwiefern ist es Unvermögen, inwiefern passt er wieder einfach nicht auf sich auf oder wurde vielleicht zu früh wieder zurückgeschickt. Das ist nämlich offenbar, deutet alles darauf hin, dass seine alte Muskelverletzung wieder aufgebrochen ist. Also er fiel ja jetzt rund 5-6 Wochen aus, seit dem ersten Spieltag in Bilbao, bis eben jetzt gegen Villarreal. Da kam er für eine halbe Stunde oder eine Halbzeit rein, irgendwie sowas, hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Man hat direkt gesehen, was er dieser Mannschaft geben kann. Mit seinem Speed, mit seinen Dribble-Skills. Und man dachte eben, vielleicht startet er sogar gegen Getafe, vor allem aber startet durch, ne? Kommt jetzt wieder zurück zur Form, wieder aus dem Kader genommen. Es ist wieder der hintere Oberschenkel. Es ist quasi die gleiche Stelle, wo er die vorherige Verletzung hatte. Aber auch da schreiben sie eben keine genaue, weder eine Ausfallzeit noch genau, was er hat. Wird nicht so super genau benannt, sondern es ist ein bisschen kryptisch, aber es sieht wirklich so aus, es wäre wieder eine Oberschenkelverletzung, wieder eine Muskelverletzung, wieder an gleicher Stelle. Ja.
Also auch wieder nicht nur 1-2 Wochen Ausfall.
Weiß man eben nicht. Es hängt von seiner Genesung ab, schreibt Barca immer kryptisch. Also,
wie immer.
Man weiß jetzt nicht, ne, jetzt Getafe war draußen. Ich bin mir sehr sicher, dass Inter Mailand jetzt das Spiel auch wieder zu früh kommt.
Am Mittwoch.
Genau, das ist ja schon Mittwoch, kann ich mir nicht vorstellen. Und da muss man sehen, ist es eine Woche, sind es zwei Wochen, sind es wieder drei. Das nochmal, er passt einfach nicht auf sich auf. Man weiß auch nicht, haben sie ihn die Ärzte wieder quasi zu früh zurückgeschickt. Es gibt ein Bild zum Beispiel, das sehr vieldeutig ist. Beim Aufwärmen gegen Villarreal hat er sich an den linken hinteren Muskel gefasst. Beim Aufwärmen wohlgemerkt. Dann kam er ins Spiel und hat gespielt.
Super.
Jetzt wird natürlich wieder
hat er jetzt nichts gesagt oder hat der Trainer ihn einfach so reingebracht?
Oder war es nichts und er hat nur kurz, es ist eine Dehnübung, weil das Video war dieses Griff war halt 4 Sekunden kurz und du siehst halt, wie er sich kurz dahin fasst und so ein bisschen eine Grimasse zieht, aber nach 4 Sekunden ist das Video vorbei. Kann man jetzt natürlich spekulieren, kann man sagen, hat er da schon was gespürt und hat sich trotzdem einwechseln lassen, also hat er wieder nichts gesagt oder war es einfach nur eine Dehnübung und die ist halt blöd zusammengeschnitten. Super spekulativ, super schwierig, das einzuschätzen, aber es passt halt ins Bild. Ne? Es läuft nicht bei ihm, er ist ständig verletzt, immer wieder Rückschläge. Es ist ein leidiges Thema, ja.
Immerhin bei Barca läuft es jetzt so langsam wieder. Jetzt haben die Katalanen 13 Punkte, bedeutet Rang 4. Es ist ja super eng, also die ersten 6 Teams sind nur 2 Punkte auseinander. Wenn man Bilbao den 7. noch dazu nimmt, sind 7 Teams nur 3 Punkte auseinander. Das ist schon mächtig eng, aber ja, jetzt die Katalanen erstmals wieder auf einem Champions-League-Platz.
Ja, wie gesagt, der Sieg war wichtig, dass endlich wieder Ruhe im Verein ist. Du merkst die Unruhe auch durch die Statements der Spieler. Beispielsweise hat Piqué nach dem Sieg in Getafe ein Interview gegeben nach dem Spiel, in dem er ziemlich kryptische Aussagen getätigt hat. Er hat so das Übliche gesagt, erst wir müssen zusammenhalten im Verein, die Anhänger natürlich, die Fans müssen zusammenhalten, aber auch der Vorstand, also er hat wirklich gesagt, der Vorstand muss zusammenhalten, und dann hat er ein paar doppeldeutige Andeutungen gemacht. So von wegen, wir kennen den Verein, wir kennen die Vereinszeitung, die Zugehörigen, also er meinte die Sport und die Mundo Deportivo. Mhm. Wir wissen, wer die Artikel schreibt, auch wenn andere Namen unter den Artikeln stehen. Wir wollen rausgehen und gewinnen und wettbewerbsfähig sein, aber, und wir wollen keine Kämpfe, wir müssen im Verein zusammenhalten, sonst schaden wir uns, hat er gesagt.
Sagt Piqué, der ein eigenes Medium mittlerweile hat.
Es wird so interpretiert, als hätte er quasi gegen den Vorstand geschossen, weil der Vorstand offenbar in bestimmten Artikeln oder in bestimmten Zeitungen, namentlich der Mundo Deportivo, Stories lancieren soll. Also es heißt wohl, dass vom Vorstand quasi in die Zeitung so ein bisschen was reingeredet wird, und der Chefredakteur, der stellvertretende Journalist, schreibt dann eben dementsprechend die Artikel, und darauf hat Piqué ja angespielt, also quasi, dass der Verein oder der Vorstand Themen lanciert oder Stories lanciert, und das soll er bitte bleiben lassen. Also ziemlich, da ist einiges los bei Barca, ne? Ich sag ja.
So, okay.
Geht's ab, ja. In Spanien geht's immer rund. Langweilig ist nicht, ne?
Langweilig ist es auch nicht in La Liga, weil eben jetzt auch unter diesen Top-Teams, Real, Athletic, Barca, haben sich jetzt wieder vorne eingegroovt. Dahinter kommen dann Real Sociedad, Sevilla, Bilbao. Also schon aber so ein bisschen ganz wie zu erwarten. Aber es gibt
vorhin schon angesprochen, Granada.
Ja, was macht der Aufsteiger. Mit dem kleinsten Liga-Etat laut Transfermarkt nur 33 Millionen Euro. Also wirklich keiner hat einen niedrigeren Kaderwert. Ist der Aufsteiger auf Platz 2 irgendwie auch mit 14 Punkten und hat jetzt eben am Wochenende Leganes besiegt. Ja. Bisschen glücklich vielleicht. Leganes ist Tabellenletzter, da geht einfach nichts zusammen. Da hat man gesehen, wenn die ins 1:1 gegen mit dem gegnerischen Torhüter, dann versagen sie oder Top-Chancen lassen sie aus. Also sie hatten genug Chancen, Leganes, und trotzdem hat Granada irgendwie zu einem 1:0-Sieg geschafft. Auch weil sie vielleicht da mit einigen erfahrenen Recken spielen. Also ich rede da von Puertas und Soldado. Die haben jetzt beide schon 4 Torbeteiligungen und eben die beiden haben sich da das 1:0 aufgelegt. Soldado irgendwie gesehen, der Torhüter kommt raus. Er stand so an der Strafraumgrenze, legt drüber auf den Puertas, der dann aus 20 Metern quasi einschiebt, obwohl eigentlich genügend Verteidiger da waren, und trotzdem kam der Torhüter raus, der Soriano von Leganés, und hat da irgendwie lustig eingeschoben aus
Leganés
20 Metern.
Leganés übrigens die einzige Mannschaft ohne Sieg bisher in der Liga. Tabellenletzter.
2 Punkte erst.
2 Pünktchen, 3 Türchen.
Das ist dünne.
Ja, und Granada, die haben Barca daheim geschlagen, die haben jetzt wieder gewonnen.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen, oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
Und sie spielen nicht schön. Es ist nicht berauschend. Aber sie grinden die Siege aus. Sie stehen hinten. Sie mauern sich hinten ein nach Führung. Das haben sie auch gegen Leganés jetzt gemacht. Also sie haben wirklich, das ist ein typisches, dreckiges 1-0 über die Zeit gerettet. Ja, und die sind plötzlich Zweiter und die Tabelle sieht kurios aus, ne? Die drei Granden an 1, 3 und 4 und dazwischen Granada.
Ja. Und vor allem am kommenden Wochenende kommt es dann zum nächsten Spitzenspiel. Das hatte Real Madrid ja jetzt schon mit Atletico, Erster gegen den Zweiten, Dritten. Und jetzt eben am Samstag, kommenden Samstag, Real Madrid gegen Granada zu Hause. Da ist dann Samstag 16 Uhr, kommt dann der Aufsteiger.
Spitzenspiel nennst du das, ja?
Ja, ist ja Erster gegen Zweiter.
Okay.
Gesehen, haben das bessere Torverhältnis gegenüber Atletico. Die Rojiblancos haben auch 14 Punkte. Aber ja, Erster gegen Zweiter, da mal sehen, was das gibt. Bevor wir zu Real Madrid gehen, gehen wir nochmal kurz in die Pause, dann hören wir uns gleich wieder.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Das Spitzenspiel in La Liga am siebten Spieltag hat keinen Sieger gefunden. Es gab ein in Anführungszeichen langweiliges 0:0. Wie heißt es so schön? Es gibt ein 0:0 der besseren, der schlechteren Sorte. Ich würde aber sagen, so ganz so ein schlechtes Spiel war es auch nicht. Der ein oder andere Zuschauer wird wohl eingeschlafen sein, aber das lag dann in meinen Augen nicht an Real Madrid, denn die Königlichen haben schon noch einiges mehr investiert und irgendwie hatten 14 Abschlüsse insgesamt. Also schon noch versucht, dass da vielleicht so der Lucky Punch bei rumkam, ähnlich wie in Sevilla, wo es ja auch so mehr so ein Arbeitssieg war, wo es erstmal darum ging, hinten sicher stehen und dann vielleicht gibt es vorne den Lucky Punch, für den hat da eben Benzema gesorgt in Sevilla und jetzt bei Atletico, wo man weiß, hey, im Wanda Metropolitano erstmal vorsichtig stehen, weil die anderen sind eben nochmal mehr motiviert, die 1-2% Pünktchen, die Rochi Blancos und nicht schon wieder wie in der Saisonvorbereitung so ein 3:7 Blamage hinlegen, sondern erstmal Safety First und ja, beide waren von Minute 1 an mit einem Punkt auch zufrieden.
Das
man
stimmt.
Hat bei Atleti dann gesehen, dass die dann doch auch gerne mal mit 8 Feldspielern am eigenen Strafraum stehen, das nenne ich dann eher mal Angsthasenfußball oder zumindest Simeone-Taktik.
Hashtag Cholismo habe ich es auf Twitter geschrieben.
Hashtag Cholismo, ja. Das ist nun mal Simeone und das da gab es dann, diesen Regel kann man einfach schwer knacken, generell diesen Athletic-Code. Aber immerhin, es ging dann auch nach vorne wenig zusammen, also da auch dann eine sehr interessante Statistik. Real Madrid jetzt 270 Minuten ohne gegnerischen Schuss aufs eigene Tor, also in 270 Minuten musste Courtois nichts wirklich tun, bis zur 90. Minute, da ist diese Serie dann wirklich gerissen, als dann Costa irgendwie nach einer Ecke oder so noch so einen halb möchte-gern-Kopfball auf
möchte-gern-Kopfball, was ist das denn?
Ja, so ein Bogenflankenkopfball, den er mehr 90 Grad nach oben als irgendwie aufs Tor gedrückt hat. Von dem her war das eine leichte Beute, kann ich nicht wirklich als Torschuss zählen, aber dann ist die Serie halt dann bei 270 Minuten stehen geblieben und das zeigt schon mal, dass es bei Real Madrid jetzt doch auch besser läuft. Die Königlichen sind in der Spur, vor allem weil sie jetzt auch erstmal sagen, hey, erstmal hinten sicher stehen, dann können wir nach vorne spielen. So war das auch gegen Osasuna unter der Woche, ein souveränes 2:0, wo man auch vorher nicht wusste, Osasuna noch ungeschlagen gewesen, auch als Aufsteiger, wie widerspenstig sind die, aber die haben im Endeffekt im Bernabeu nicht viel Widerstand geleistet, so war das souverän. Die beiden Brasilianer, Vinicius und Rodrigo, haben für die Tore gesorgt, also da auch die rotierte Mannschaft, die B-Mannschaft hat da funktioniert, hätte auch noch mehr Tore geben können. Jovic 1 Zentimeter im Abseits gewesen, deswegen hat sein Treffer nicht gegolten, aber das war schon mal ja, gut, auch eben in Sevilla vorher mit guter defensiver Leistung erstmal hinten stehen und dann nach vorne ein bisschen gucken, ob da was zustande geht. Und ja, so kann es doch auch plötzlich laufen. Man muss nicht immer volle Risiken eingehen. Wenn erstmal irgendwie Ramos keinen Fehler macht und irgendwie Casemiro einen guten Tag erwischt, dann läuft es schon mal. Und so war es jetzt auch gegen Atletico. Oder wie hast du das Spiel so gesehen?
Ja, ich merke schon, du bist hochzufrieden mit deinem 0-0, ne? Da war ja wirklich, also es war wirklich einschläfernd. Man hofft sich vom Derby Madrileño immer so viel. Und irgendwie sind vor allem die Spiele im Wanda Metropolitano immer arg langweilig. Ja, das muss man echt sagen.
Real war jetzt zum dritten Mal da und das zweite 0-0.
Genau, ich habe mir mehr erhofft. Natürlich erhofft man sich auch immer ein bisschen mehr von Atletico, weil nochmal, sie sind ja die Heimmannschaft, also als Auswärtsteam. Man kennt es ja, ne? Auch mit Barca, man ist nicht komplett unzufrieden, wenn man 0-0 bei Atletico spielt. Ja. Aber man erhofft sich ja schon von der Heimmannschaft ein bisschen mehr Initiative, einfach, dass das Spiel halt spannender wird. Aber es war wirklich typischer Cholismo. In großen Spielen hat er oft Angst vor der eigenen Courage, gibt das seiner Mannschaft mit. So schaut es dann auch aus. Dementsprechend bin ich ja ein bisschen enttäuscht von Atleti, muss ich echt sagen. 7 Torschüsse als Heimmannschaft, ja. 44%.
Also, da auch nur einen möchte gern aufs Tor.
Ja, hast du gesagt. 44% Ballbesitz. Gut, das ist jetzt nicht überraschend. Real hat ja oft mehr Ballbesitz als der Gegner. Mhm. Aber ja, Real hat sich natürlich schwer getan. Mit Real kann man keinen Vorwurf machen. Das 0-0 ist, ging insgesamt auch okay, war in Ordnung. Wobei Bale eine riesige Chance hat, diese Direktabnahme, die er in die Wolken donnert. Ne? Ja. Die kann er auch mal machen an einem guten Tag oder an einem normalen Tag fast schon.
Ja, es gab schon zwei, drei ganz ordentliche Chancen. Hazard ist ein bisschen abgefallen, aber auch Kroos hat mal so aus der Fairness versucht. Benzema war nochmal, hätte vielleicht, aber
also wie gesagt,
sollte halt nicht sein.
Dreimal, du hast es ja angesprochen, 3-0 von Real Madrid ist auch nicht alltäglich, ne? In drei Spielen in der Liga. Stand die Null hinten, also das ist definitiv nach dem 0-3 in Paris, hat sich da was getan, offenbar eindeutig die Handschrift oder die Ansage des Trainers.
Bisschen, erreicht die Mannschaft noch.
bisschen Hauptaugenmerk auf die defensive Stabilität, das klappt. Und wenn die Null steht, dann verlierst du schon mal nicht. Ne? Das ist jetzt nichts Neues, eine alte Phrase. Aber
ja, jetzt kommen auch Verletzte zurück. Modric wurde eingewechselt, glaube ich. Isco stand noch nicht im Kader. Der wird jetzt unter der Woche, Dienstag, empfängt Real Madrid zu Hause um 19 Uhr Brügge. Also auch da bestimmt vielleicht das nächste zu Null-Spiel. Ja, das könnte schon sein. Dürfte Isco zurückkehren. Marcelo ist schon auch in den letzten Zügen seiner Regeneration. Der könnte dann am Wochenende eben im Spitzenspiel gegen Granada wieder dabei sein, sodass dann nur noch Langzeitpatient Asensio und Mendy noch ein, zwei Wochen fehlen. Also auch da sieht es besser aus, außer jetzt verletzt sich wieder wer Neues. Das ist ja auch immer so die Überraschung im Training. Nicht selten passiert da was. Also ich bin da echt zufrieden, eben weil man jetzt wieder defensiv gut steht und 3-0, das gab es schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und ohnehin, Real Madrid ist jetzt sieben Spieltage, ist die Saison alt und die Königlichen die einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Wer hätte das gedacht? Tabellenerster.
Naja, komm. Ist
für mich dann auch ein bisschen überraschend.
Was? Wer hätte das gedacht, nach 7 Spielen ungeschlagen sein als Real Madrid?
Ja, so die letzten Jahre, dein enzyklopädisches Fachwissen, ist das ein bisschen eingeschränkt?
Nee, aber tatsächlich mit Blick auf die Partien ist es ein bisschen überraschend, denn sie haben ja in Sevilla und bei Atletico schon gespielt. Und auch bei Villarreal, auch ein super unbequemer Gegner.
Celta Vigo,
sollte man auch nicht vergessen. Also recht schwieriger Start, den haben sie gut gemeistert.
Da sehe ich jetzt eher die kommenden Wochen bis zum Klassiko, der wurde jetzt auf den 26. Oktober terminiert, sehe ich da schon entspannter jetzt eben mit so Granada, dann Brügge, Galatasaray und dann, da kann man wirklich noch 3-4 Mal vielleicht zu Null spielen und dann geht's ins Camp Nou.
Stichwort Klassiko, zu einer Unzeit findet der statt. 13 Uhr am Samstag. 13 Uhr. Das ist ein
Grüße nach Asien.
Naja, Grüße vor allem in die deutsche zweite Liga, Das ist für mich eine Zweitliga-Kickoff-Time. 13 Uhr. Da trinke ich meinen Kaffee, weil ich noch müde bin, Und dann ist da der Klassiker. Alter, das ist furchtbar.
Das ist irre.
Ich bin mir sicher, sie haben es wegen Asien gemacht, um da quasi. Da ist ja
bei
den Primetime, glaube ich, ne?
In
Asien. Und es wird natürlich nicht so kommuniziert nach außen, aber ich bin mir sicher, das war der Grund. Die wollen einfach die Kohle abstauben.
Natürlich, weil dann gucken schon mal ein paar Millionen mehr zu. Da gab es jetzt auch in Frankreich eine ganz gute Parallele oder Vergleichsspiel. Da gab es jetzt das Spiel Lyon gegen Nantes. Das hat am Samstag oder Sonntag stattgefunden um 13.30 Uhr, also auch sehr früh. Und da haben dann die Lyon-Fans mehr oder weniger ironisch oder protestierend mit einer Choreo drauf geantwortet, indem sie so ein asiatisches Motiv irgendwie mit aufgehender Sonne
tibetanische Flagge war das.
Genau, und eben Free Tibet, weil sie eben wussten, da werden viele Chinesen zuschauen, eben um da ein bisschen Protest zu zeigen gegen den eigenen Verband. So, hey, muss das sein, diese frühe Anschlusszeit? Und eben, hey, ihr Chinesen, wenn ihr jetzt zuschaut, Tibet, Free Tibet.
Ja, also die haben da gestichelt, ganz genau, denn zwischen China und Tibet gibt es ja politische Unruhen
Hat da jetzt ganz gut gepasst eben.
Fand ich auch amüsant tatsächlich, aber kann man in Spanien leider nicht erwarten, sowas. Wobei es witzig wäre.
Ja. Aber für mich da auch ein kleiner Aufreger im Rahmen des Klassikos. Ich habe mich natürlich für Akkreditierung beworben und da heißt es, eine Antwort kommt 72 bis 24 Stunden vor Anstoß. Ey Leute, die Leute müssen doch ihre Reisen planen. Klar, in Spanien typisch geht das einfacher, nur ins Auto steigen, aber trotzdem muss man doch wissen, ich dabei oder nicht.
Das ist typisch Marca Spanien,
wird schon wissen, dass sie dabei sind, aber jetzt so kleinere Medien, gibt ja nicht nur Real Total, gibt ja auch kleinere Medien in Spanien, die nur über Real Madrid berichten oder so. Das muss man doch mal ein bisschen anders lösen. Also das nervt mich schon sehr, wenn ich 24 Stunden vorher vielleicht immer noch nicht weiß, bin ich dabei oder nicht. Oder muss ich mich vielleicht alternativ dann um ein Ticket kümmern, was dann auch zu spät sein wird. Also ähnlich wie jetzt in Paris, wo die Akkreditierung abgesagt wurde. Ach, mal sehen. Nervig. Ja, auf jeden Fall.
Nervig.
Schön wieder dabei zu
sein. Typisch spanisch und nervig einfach. Organisatorisch ist das Land.
Ja.
Ja. Chaot.
Okay. Real Madrid ist Tabellenführer vor Granada. Da kommt es dann eben am Samstag zum Spitzenspiel. Was hat man noch an diesem Wochenende?
Ein Spitzenergebnis, wenn ich das ansagen darf. Villarreal hat Real Betis 5-1 geschlagen.
Das war für mich so der unterhaltsamste Kick an diesem Wochenende.
Ja, mit Sevilla gegen Real Sociedad 3-2. Ja. Da kommen wir gleich drauf. Aber lass uns kurz hier aufs 5-1 von Villarreal eingehen, weil für Betis ist das natürlich ein herber Nackenschlag. Ne? 5 Tore kassieren.
Am Ende natürlich ein bisschen auseinandergefallen.
Ja, also ja am Ende sind sie ja nicht nur ein bisschen,
Tore in der Nachspielzeit,
sondern sehr auseinandergefallen. Ja. Das stimmt schon, das stimmt schon. Aber die sind jetzt 15. Ja, mit 8 Pünktchen aus 7 Spielen. Die haben ja natürlich auch Europa-Ambitionen. Die haben ja Rubi geholt von Espanyol, neuen Trainer, der quasi sie wieder nach Europa bringen soll, nachdem Quique Setién das nicht geschafft hat und entlassen wurde. Und jetzt verlieren, okay, aber 5-1, ne? Boah.
Haben eigentlich eine super Truppe. Canales, Carvalho, Borja Iglesias kam von Espanyol.
Genau,
Loren Morin hat schon 5 Tore.
Ja.
Fekir jetzt verletzt gewesen oder angeschlagen. Ja. Also es gibt eigentlich keine Ausreden.
Eigentlich gibt es keine Ausreden. Die haben richtig investiert mit Borja Iglesias. Du sagst es, ne? Der Mittelstürmer ging ihn letztes Jahr quasi ab. Sie haben das als Schwäche ausgemacht, haben 28 Millionen, glaube ich, waren es, in Borja Iglesias investiert. Ja. Klappt noch nicht, ne?
Und noch läuft es noch nicht, aber der Spielverlauf, klar, unglücklich. Irgendwann ist Betis der Ausgleich gelungen durch eine Bazooka von Emerson, ein toller Fernschuss, so kurz nach wieder Anpfiffen. Dann hat halt Betis mehr aufgemacht, hat dann einen unglücklichen Elfmeter kassiert da hat dann der Mann des Spiels mal wieder, der alte Herr Santi Cazorla, zugeschlagen, 2-1, und plötzlich Betis von der Rolle, hat gar nichts mehr wirklich hinbekommen, und dann die Hausherren Villarreal noch 3-mal zugeschlagen, und die sind jetzt auch, das muss man auch sagen, die beste Offensive der Liga mit 18 Toren, 2 vor Barças 16 Toren. Wer hätte das gedacht? Also Villarreal, klar, immer, da passieren immer viele Tore, und so gesehen auch bei Real Betis. Deswegen, wer da auf 0-0 getippt hat, der wird sich jetzt denken, ach stimmt, da war ja immer was mit den beiden. Also mich überrascht, dass Villarreal so weit vorne mit dabei ist, obwohl sie vielleicht ein bisschen eine ältere Truppe haben, im Gegensatz zu Real Betis, die da irgendwie doch ganz gut am Transfermarkt aktiv waren. Und trotzdem irgendwie steht da jetzt so Unterschiede. Also Villarreal 11 Punkte, Platz 8.
Ja.
Nicht schlecht.
Also die aufregendsten Spiele waren das erste Spiel des Spieltags am Freitag, eben Villarreal Betis, und das letzte am Sonntag zur wunderschönen Kickoff-Zeit, Sonntag 21 Uhr. Immer da legt die Liga oft ein Spitzenspiel hin, oder zumindest ein Spiel von
Partidazo
von zwei Traditionsmannschaften oder zwei Mannschaften mit klangvollen Namen. In dem Fall waren es zwei Europa-Aspiranten mit Sevilla gegen San Sebastian. Ja, beide wollen nach Europa. Und haben das auch gezeigt in einem offenen Schlagabtausch. Also das Spiel war richtig klasse.
Sevilla. Real Sociedad hat die Chance auf Platz 1 verpasst.
Genau.
Eben verloren 2-3 gegen starke Hausherren.
Ja, und es war richtig, richtig spannend. Ein super 1-0 von Oyarzabal nach klasse Pass. Da dachte man, es geht für La Real so weiter, die ja quasi so ein bisschen die Mannschaft der Stunde waren. Gleich 1-0 nach 4 Minuten führen in Sevilla. Aber Sevilla hat gut reagiert. Nolito, ein klasse Volley-Schuss, also wirklich ein, oder Dropkick.
Zucker.
War wirklich, wirklich schön. Dann hat Ocampos direkt nach der Pause das 2-1 ausgelegt, und das hat so ein bisschen La Real den Stecker gezogen. In der 47. gleich das 1-2 kassieren. Dann war Sevilla am Drücker, hat in der 80. quasi den Deckel drauf gemacht. Das 3-1 durch Franco Vázquez. Und das 3-2 hinten raus war eigentlich nur ein bisschen Kosmetik, aber ein richtig schönes Spiel mit offenem Visier. Klasse.
Werbung. Schaut euch da unbedingt die Highlights bei The Zone noch an, weil das hat auch von der Stimmung wieder, wie immer, im Sanchez-Pizjuan geht's gut ab, und es ist immer Drama dabei. Jordan hat noch an den Pfosten getroffen, so dass ich glaube vor den 3-1,
genau.
Das wäre dann das 3-1
auch gewesen. So ein bisschen quasi so die Spieler der Saison, kann man so ein bisschen sagen, sind aufeinander getroffen. Also bei Barca und Real und auch Atletico, ragt nicht wirklich jemand heraus aktuell.
Benzema ein bisschen, aber.
Ja, aber bei dem Huting kennt man schon, aber so die anderen Verdächtigen sind halt nicht so da.
Ja.
Und für mich so ein bisschen Juan Jordan von Sevilla und Ødegaard von La Real so in meinem Team of the Season so far bisher.
Aber ja, wie auch die Außenverteidiger.
Schwach, ne? Ja. Muss man schon
aufpassen. Schwach nicht, er hat sich beschränkt auf irgendwie seine 2-3 Keypässe in diesem Spiel und die gehen in der Schlussphase ging er durch auf Porto. Ja, er hat schon mal mehr Glanz versprüht, aber ich glaube, da ist die Erwartungshaltung jetzt nach seinen letzten Partidassos und schon 3-4 Mal Man of the Match gewesen, hat er jetzt einfach mal ein kleines durchwachsenes, durchschnittliches Spiel gehabt und ja, trotzdem noch einen Assist geliefert und irgendwen hat er noch bedient. Ich glaube, Willian José, der dann eine Top-Chance ausgelassen hat, also hätte auch 2 Vorlagen geben können, der Martin Ødegaard. Trotzdem ist er noch, ja, auch mit vielleicht Cazorla so der Spieler der Saison bisher.
Ja, das und, ja, kann man schon sagen.
Sevilla ist für mich mehr so das Kollektiv, da ist es einfach so stark, was die Außenverteidiger da veranstalten. Ich sag's immer wieder, wie Reguilón und Navas die Linie rauf und runter marschieren. Ocampos jetzt auch zum zweiten Mal hintereinander getroffen. Also kam er aus Malaga, glaube ich.
Marseille. Olympique Marseille.
Echt Marseille? Ich dachte, egal. Also sind da ordentlich. Diesmal hat auch Watschlik, glaube ich, ganz gut gespielt, der Torhüter, der für mich immer so die einzige Schwachstelle bei Sevilla war. Also ja, das Kollektiv bringt's und irgendwie Lopetegui kann da seine Ideen rüberbringen. Hat nicht mal einen Chicharito anwechseln müssen, da am Spiel. Also es läuft und deswegen sind jetzt trotz den beiden Niederlagen, die Sevilla jetzt unter der Woche und am letzten Wochenende hatte, sind die Andalusier jetzt wieder mit 13 Punkten auf Rang 6. Da die punktgleich mit eben Real Sociedad.
Ja, wichtiger Sieg für Sevilla, wie du schon richtig sagst. Die haben jetzt zweimal verloren gegen Real Madrid zu Hause. Real, du hast es ja gesehen, wir haben es ja angesprochen. Okay, kann mal passieren, was aber überhaupt nicht passieren darf. Und jetzt kommen wir auch kurz auf den letzten, also auf den Spieltag unter der Woche zu sprechen. 2-3 in Eibar verloren, nach 2-0 Führung. Und was noch viel schlimmer ist das Wie. Also durch katastrophale Abwehrfehler, wo du irgendwie gemerkt hast, die sind da mit dem Kopf nicht mehr bei der Sache, haben die das Spiel schon abgehakt quasi. Ja. Also richtig, richtig krass.
Die hatten eine furiose erste Hälfte, hätten vielleicht auch noch 1-2 Tore mehr machen können und dann halt in der Pause gesagt, so Leute, das spielen wir jetzt locker runter. Nee, Eibar kam zurück und auch hat einfach an sich geglaubt und dann auch wieder, Watschlik wieder, 1-2
Unachtsamkeiten gehabt. Ja, vor allem, ich glaube, das war das 2-2 durch Pedro León. Da ist Watschlik aus dem Tor gekommen. Der Verteidiger, ich glaube, es war Diego Carlos, ist zum Ball. Und wenn sich Torhüter und Innenverteidiger nicht einig sind, gehen beide zum Ball. Der Torhüter boxt den Innenverteidiger um, weil der Innenverteidiger den Torhüter nicht sieht oder nicht hört.
Klassiker.
Und Pedro León schiebt den Ball ins leere Tor. Also ein absolutes Slapstick-Gegentor zum 2-2. Wie gesagt, ein absolutes Geschenk. Und José Angel hat dann das 3-2 per direkten Freistoß in die Torwart-Ecke geschossen. Ein wunderschöner Freistoß, aber, und wir sprechen über Watschlik oder du, man muss ihn thematisieren, für mich ein klarer Torwartfehler. Er hat nur eine 2-Mann-Mauer gestellt. Halbrechte Position, ziemlich weit weg, aber nur eine 2-Mann-Mauer und der Ball schlägt halb hoch im quasi kurzen Eck, wenn du so willst, ein. Und du siehst Julen Lopetegui an der Seitenlinie, direkt die Kamera auf ihn, wie er brüllt und schreit und 3 Finger hochhält und quasi verdeutlicht, warum sind nicht 3 Mann in der Mauer, da gehören doch 3 Mann hin. Es waren nur 2 Mann, er konnte den Ball locker an der Mauer vorbei ins kurze Eck schießen. Also quasi fast schon 3 Eigentore, wenn man so sagen will, ne? Ein sicherer Sieg in Eibar, weil sie waren die klar bessere Mannschaft, noch aus der Hand gegeben unter der Woche. Aber jetzt, wie gesagt, gut reagiert. Ne? Also auch das, Mentalität wird ja in Deutschland beim BVB oft aktuell thematisiert. Bei Sevilla hat sie gestimmt jetzt, ne? Muss man sagen.
Ja, absolut. Ja, und jetzt ist Sevilla da wieder mit dabei und es zeigt sich, dass diese Saison die Mannschaften da ganz gut ausgeglichen sind. Ich sag's nochmal, die ersten 7 Teams nur 3 Punkte auseinander. Villarreal die beste Offensive in der Liga, Valencia jetzt auch wieder so langsam rehabilitiert. Es wird, und auch wenn sich da jetzt natürlich die 3 Großen wieder auf die 4 Champions League Plätze eingelassen haben, aber es macht einfach Spaß die Saison, da auch so Spiele zu sehen wie jetzt Villarreal gegen Betis oder Sevilla gegen San Sebastian.
Ja.
Also, der Zone Highlights, schaut sie euch nochmal an.
Ja, La Liga ist eine kleine Wundertüte aktuell.
Genau. Was meinst du, wie viel Wundertüte steckt jetzt noch in der Champions League unter der Woche? Also am Dienstag, fangen wir chronologisch an, spanische Teams, Real Madrid um 19 Uhr gegen Brügge und dann danach ist Atletico bei Lokomotive Moskau im Einsatz. Okay. Das sollten schon 2 souveräne Siege werden, also gibt es keine Ausreden, wenn nicht, oder?
Barca-Inter?
Ja, ich meine jetzt erstmal die beiden.
Ach so, die beiden. So, okay. Das. Also Real keine Frage, ne? Der Brügge zu Hause.
Ja. vielleicht auch mal Pausen für Kroos und Casemiro. Das sind auch so die Dauerbrenner in der Saison. Haben, ich glaube, in jedem Spiel gespielt und vielleicht mal 20 Minuten ausgewechselt gewesen. Deswegen könnte jetzt da mal ein Modric zurückkommen und vielleicht auch ein Isco. Aber so gesehen, dadurch, dass auch das Mittelfeld jetzt immer gestanden hat und Casemiro sich Topnoten verdient hat, Kroos auch ordentlich, war das auch immer so ein bisschen der Sieggarant neben der Superdefensive. Dass dann nach vorne noch nicht so viel zusammenging, Hazard ein bisschen hier und da noch enttäuscht, ist noch das andere. Aber die Mannschaft stand bisher und das könnte jetzt dann gegen Brügge zumindest wieder eine neue Mannschaft sein, denn auch gegen Osasuna, wo ich ja gesagt habe, B-Mannschaft auf dem Platz, waren Kroos und Casemiro dabei. Auch deswegen hat das funktioniert, aber jetzt gegen Brügge gibt keine Ausreden, den belgischen Vizemeister, die haben am Wochenende 5-0 gewonnen gegen Mechelen, die muss man natürlich besiegen, aber ja. Ich lasse mir nochmal alle Karten offen, tippe natürlich trotzdem ein 3-1 oder so, also ich glaube, die zu 0-Serie wird jetzt dann doch vielleicht mal überraschend reißen.
Ja.
Mal schauen. Atletico in Moskau und dann am Mittwoch haben wir noch Valencia. Wo sind die denn? Ich sehe. Ach, Empfang daheim
Ajax,
Amsterdam.
Richtig schwer. Richtig schwer. Ja,
zur gleichen Zeit wie Barca Inter empfängt.
Ja. Richtig schwer.
Das richtig schon schwer. Eher spannender als jetzt die Spanier am Dienstag. Aber auch da. Messi ist noch nicht fit, ne? Für Dienstag.
Weiß man oder? Nicht. Weiß
Mittwoch.
Mittwoch. Hm. Also der eine Tag.
Ja.
Reißt es vielleicht drauf, man hofft raus, man hofft es natürlich, aber schwierig. Also ich glaube auch da wieder Wettrennen gegen die Zeit und ich glaube, sie sind ein bisschen gebrandmarkt, dadurch, dass ja quasi jetzt Messi sich zweimal verletzt, dreimal eigentlich ja sogar, wenn man es genau nimmt, weil ja eigentlich dachten sie, er kommt zurück und dann ist er wieder ausgefallen. Dembélé ja jetzt das Gleiche. Ich glaube, sie sind da gebrandmarkt, die werden wahrscheinlich nichts riskieren wollen, würde ich schätzen, weil nochmal, wenn die Messi da zurück rushen und er sich dann nochmal schlimmer verletzt quasi und dann, sagen wir mal, 4-5 Wochen ausfällt, das wäre ja wirklich der Super-GAU. Dementsprechend würde ich eher damit rechnen, dass er am Wochenende gegen Sevilla, ja, auch das wieder ein Spitzenspiel nächste Woche übrigens.
Sonntagabend.
Dass er eher da zum Einsatz kommt und auch da wahrscheinlich ein Kurzeinsatz, halbe Stunde oder so. Also Barca Inter ohne Messi, ohne Dembélé, ohne wahrscheinlich Ansu Fati, der natürlich erst 16 ist, aber trotzdem schon eine wichtige Rolle einnimmt bei Barca. Also er wird immer wenn es nicht läuft, wird er eingewechselt oder wurde er eingewechselt. Das ist schon erstaunlich für einen 16-Jährigen. Man kann das nicht oft genug betonen, der Junge ist ein Teenager und hat schon so eine wichtige Rolle, eben auch wegen den Verletzungen. Ne? Und wir haben jetzt über Griezmann übrigens nicht gesprochen beim Getafe-Spiel, auch der hat wieder am Flügel begonnen, hat sich wieder unglaublich schwer getan, also man sieht ihn kaum, wenigste Ballaktionen, kaum im Spiel, einen mickrigen Torschuss abgeben, also auch da läuft es noch nicht, gegen Inter wird natürlich viel auf ihn lasten, auf seinen Schultern durch die Absenzen, muss man gucken, also Work in Progress bei Barca so ein bisschen, also Inter wird wirklich schwer, glaube ich.
Okay, na gut, dein Tipp?
Ich könnte mir eine 1-1 vorstellen.
Ja. 2 Punkte zum Champions League Start für Barca.
Inter ist in der natürlich. Liga richtig gut. Die haben das Derby jetzt gewonnen
gegen
Mailand. Die haben auch jetzt wieder bei Sampdoria gewonnen.
Ja.
Alexis Sanchez hat geknipst. Ja, den vergisst man ja fast. Der ging ja bei Man U völlig unter und jetzt Neuanfang quasi. In Italien hat er sich ja wohl gefühlt, war ja bei Udine. Ja, vielleicht kann er jetzt seine Karriere ein bisschen wiederbeleben. Der wird natürlich super heiß sein gegen seinen Ex-Verein. Ne? Der war ja bei Barca.
Conte läuft bei ihm.
Conte ist bekannt dafür, dass er quasi seine Mannschaften in solchen Auswärtsspielen, wo er quasi der Underdog ist, richtig gut einstellen kann, dass sie dann wirklich, wenn sie quasi wenig zu verlieren haben, weil sie eben diese Underdog-Rolle annehmen, dass er die auch gerne annehmen oder seine Mannschaften quasi dann ein bisschen sich leicht tun, wenn sie quasi kontern können oder wenn sie durchs Umschaltspiel gegenschlagen können, den Gegner erwischen können. Und Barca ist ja bekannt dafür, anfällig zu sein im Konterspiel. Also das wird ein wirklich, wirklich tougher Test für Barca.
Okay. Real Brügge wird bei The Zone gezeigt, Barca auch?
Ich glaube ja.
Oder? Ich glaube ja. Okay, gut. Ja, interessante Champions League-Woche, 2. Spieltag da und dann geht es am Wochenende eben mit dem 8. Spieltag in der Primera Division weiter. Real Madrid am Samstagnachmittag empfängt Granada. Atletico ist am Sonntag bei Real Valladolid im Einsatz und dann eben Sonntagabend 21 Uhr das andere Spitzenspiel Barça-Sevilla. Das könnte auch sehr interessant werden. Hast du noch was zu dieser 8. Folge?
Ich habe noch was, und zwar haben wir das völlig vergessen fast, weil wir haben jetzt drauf auf die Champions League geblickt, und ich wollte nämlich noch kurz über Celta und Espanyol sprechen. Damit können wir jetzt abschließen quasi. Genau. Wir haben ja die ganze Zeit nach oben geblickt in der Tabelle, ne? Über die Top 4, Top 5, Top 6 gesprochen. Lass uns nochmal nach unten blicken.
Ja.
Denn Celta 17. Espanyol 18. Die beiden sind quasi die Krisenteams, denn man konnte sagen, dass Mallorca Vorletzter ist, damit konntest du rechnen. Leganés, okay, hätte man, aber trotzdem ja ein super kleiner Verein, zweites Jahr in der Liga, also auch, dass es gegen den Abstieg für die geht, war auch mehr oder weniger klar. Aber bei Celta, da geht es schon rund. Warum? Die haben richtig gut eingekauft. Wir haben es ja erwähnt an dieser Stelle des Öfteren. Denis Suarez geholt von Barca, Santi Mina von Valencia, Rafinha von Barca. Dazu haben sie Iago Aspas, ihren Torgaranten, Brais Mendes, einen richtig guten Flügelwusler. Also eine gute Offensivmannschaft, und es läuft überhaupt nicht. Die haben jetzt bei Eibar 2-0 verloren, gingen sang- und klanglos unter. Also ein wirklich, wirklich schwaches Spiel gezeigt. Aus Eibars Sicht ein super Sieg, und ich möchte dazu kurz noch darauf eingehen, denn die Tore waren klasse, und auch besonders das 1-0 von Eibar, ein traumhafter, butterweicher Lupfer von Exposito. Beim 2-0 typisch Celta, vertändelt Aidu den Ball als Innenverteidiger, dribbelt quasi, oder will ins Mittelfeld dribbeln, dribbelt sich fest, verliert den Ball als quasi letzter Mann.
Zong.
Der Zong, genau. Verliert den Ball, und dann Orellana, der, glaube ich, bei Celta gespielt hat, hat wirklich schön dreimal verzögert, quasi vor dem Tor, erst einen Innenverteidiger aussteigen lassen, dann den heranstürmenden Torwart, der quasi sein Tor abdecken will, aussteigen lassen, nochmal kurz einen Hüftwackler, dann easy ins leere Tor geschoben. Also schaut euch dieses Tor an.
Jetzt mach's nicht zu ausführlich.
Ja, war echt gut. Und jetzt kommt's, 90. Elfmeter Celta beim Stand von 0-2. Iago Aspas setzt zum Panenka an.
Haben sie wieder verschossen.
Und hat ihn verschossen. Also hat ein Panenka gemacht, der aber nicht in die Mitte gelupft war, sondern so nach halb rechts, halb hoch. Also richtig, ein richtig missglückter Panenka.
Im Rückstand, das macht
bei
man
0-2,
nicht.
Ja, ein bisschen arrogant auch. Ja, ein bisschen. Okay. Und auf jeden Fall passt es auch auf Celta. Und ja, da steht jetzt der Trainer richtig unter Beschuss. Fran Escriba könnte sogar in den kommenden Stunden oder Tagen entlassen werden. Die Marca schreibt nämlich, seine Zukunft hängt am seidenen Faden.
Ein Trainerwechsel gab es in Spanien ja schon, beim FC Valencia, und ja, jetzt Vigo oder Espanyol die nächsten.
Genau, und ich glaube, Escriba wird wirklich, also bestenfalls bekommt er noch ein Spiel gegen Bilbao nächste Woche. Wenn das schief geht, ist er weg. Aber es könnte auch wirklich sein, dass er quasi entlassen wird, während wir diesen Podcast aufnehmen, beziehungsweise während die Hörer ihn vielleicht in den kommenden Stunden oder Tagen anhören, dass er dann schon entlassen wird. Spannend ist nämlich, sind die Kandidaten auf dem Markt aktuell, richtig coole Namen. Quique Setién ist zu haben. Ne? Der würde meiner Meinung nach übrigens auch richtig gut zur Mannschaft passen, denn du siehst, Celta ist eine Mannschaft mit sehr viel Offensivtalent. Wir haben ja die Spieler genannt, und da denk ich, könnte Setién richtig gut hinpassen. Die Frage ist, würde er diesen Job wollen oder bekommt er den angeboten oder hofft er vielleicht auf einen größeren? Schwer zu sagen, aber ich finde Setién bei Celta richtig spannend. Wer auch auf dem Markt ist, ist Javi Gracia, der soeben bei Watford entlassen wurde. Pablo Machin, man kennt ihn von Girona und Sevilla, letztes Jahr bei Sevilla, meiner Meinung nach voreilig entlassen, der ist auf dem Markt. Und Abelardo von Alaves, der mit Alaves eine ziemlich gute Runde gespielt hat, bevor er da ging, aber hat die quasi nach dem Aufstieg, also er hat die erst zum Aufstieg geführt und dann sicher in der Liga gehalten. Also vier spannende Namen, und es könnte sein, dass sich Celta und Espanyol um diese vier Namen quasi streiten. Denn auch bei Espanyol ist der Trainer vor dem Aus, David Gallego. Ja, auch Espanyol hat wieder verloren, daheim gegen Real Valladolid 0-2.
Da muss ich auch kurz mal einhaken. Du hast Marcelino nicht genannt, den Ex-Valencia-Coach. Ja. Das ist der Fall, weil ein Trainer darf nicht zwei verschiedene Vereine in der La Liga trainieren in einer Saison. Ne?
Genau, so da gibt es diese La Liga-Statuten, diese Regularien, dass ein Trainer, wenn er eine Mannschaft schon trainiert hat, keine in der gleichen Saison keine zweite übernehmen darf. Eine richtig blöde Regel für uns Deutsche oder für Fans der Bundesliga. Völlig ungewohnt, das kennt man aus der Bundesliga nicht, ist es aber in Italien, glaube ich, genauso und eben in Spanien auch. Das heißt, Marcelino ist jetzt mindestens ein dreiviertel Jahr arbeitslos, den kann keiner holen, obwohl er ein großer Name ist.
Er könnte zurückkehren zu Valencia, das gab es, glaube ich, schon mal.
Ich glaube, ja, glaub, das könnte...
Letztes Jahr war das irgendwo mal, aber...
Ich glaube, das ich könnte gehen.
Das geht, ja. Das war letztes Jahr irgendwo.
Villarreal, glaube ich, war das. Mhm. Aber wie gesagt, einen neuen Verein kann er nicht übernehmen, dementsprechend, der wäre ja ein Name, der top gehandelt wäre überall, aber er ist vom Markt. Aber die anderen vier, um die sollen sich, könnte es sein, dass sich quasi jetzt die Trainer, die quasi die Vereine, sorry, die den Nerven verlieren oder die sagen, wir müssen jetzt einen Trainer lassen, dass die sich um diese vier Namen balgen. Denn ich habe es jetzt angesprochen, David Gallego bei Espanyol steht auch vor dem Aus. Da schreibt die Sport aus Barcelona, dass er 2 Endspiele Zeit haben soll, um seinen Job zu retten. Also diese Woche jetzt noch in der EL, in der Europa League, spielt sie gegen ZSKA Moskau. Am Sonntag in der Liga in Mallorca. Wenn die beiden Spiele schief gehen, ist er weg. Und ja, bin ich gespannt, wer quasi zuerst die Nerven verliert. Espanyol übrigens, richtig spannend. Oder horrende Bilanz quasi. 4 Heimspiele, 4 Heimniederlagen, 1-10 Tore. Und jetzt kommt das eine Tor, war ein Eigentor. Also sie haben daheim in 4 Spielen kein einziges Tor erzielt. Also
ja, da als Heimmacht haben sie auch noch nie gegolten.
Aber, auch das nicht, aber das ist halt eine Horrorbilanz.
Ja,
ne?
Natürlich.
Da muss man gucken. Also nochmal, ne? Es könnte 1-2 Trainerwechsel geben, vielleicht in der nächsten Woche im Tiki-Taka-Pod. Ja.
Oder wenn ihr es anhört, liebe Zuhörer, dann ist es vielleicht schon soweit. Dann habt ihr es hier schon mal als erstes gehört beim Mr. Enzyklopädie Alex Troika. Ja.
Danke.
Puh, okay, war wieder eine schöne Runde. Jetzt sind wir schon wieder um die 52 Minuten.
Pickepackevolle Sendung, ich glaube, das reicht, oder?
Es schreiben mir so viele, vielleicht könnt ihr nur mal so 40 Minuten. Ja, aber sorry, es passiert halt immer so viel mit Aufregern hier und überragenden Aufsteigern da und Trainerwechsel vielleicht hier. Tut uns leid, aber ich glaube, ihr könnt trotzdem immer mal noch was lernen und notfalls schaltet ihr halt nur zu den Kapiteln bei Real ein. Nein, das natürlich nicht. Ihr sollt natürlich alles hören
und nicht auf dumme schöne Gedanken.
Kommentare. Ihr sollt uns natürlich weiterhin schöne Kommentare schreiben von Andalusien bis Saragossa und so weiter. Das könnt ihr machen, natürlich bei Apple Podcasts. Ihr könnt uns auch bei Audio Now und Podbean und Google Podcasts abonnieren. Und dann freuen wir uns, wenn wir da weiter so viel Feedback von euch bekommen. Wie gesagt, gerne auch mal Fragen stellen über Dinge, die ihr gerne mal beantwortet hättet. Einfach Twitter, Instagram unter den Post da mal fragen, was euch so interessiert oder was ihr gerne mal geklärt haben wolltet, warum jetzt, was weiß ich, Leganés irgendwie so schlecht ist. Schreibt uns da gerne, auch privat immer, entweder an Alex Trüger bei Barca-Welt oder mir bei Real Total. Heute Geburtstag bei Real Total und ich glaube, das war's dann von unserer 8. Folge, oder Alex?
Genau, ich denke, genau. Schön, eine schöne runde Folge, alles drin gewesen.
Ja.
Ich sag hasta la próxima, bis nächste Woche. Von meiner Seite.
Ja, hier beim Tiki-Taka-Podcast, dem Podcast über La Liga bei meinsportpodcast.de. Ich war Nils Kern und danke auch an Alex fürs Mitmachen. Bis nächste Woche.
Adios. Ciao, ciao.
Adios.
Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtlandflucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar 2 Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de. Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca-Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.